Cloud Cuckoland, Avantgarde in Spaces.
Mein Name ist Eva Seber.
Und ich bin Rosa Erdmann.
Folge 9, Deutsche Botschaften. Sehr spannendes Thema, Rosa, oder? Was hast denn du gedacht, als ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, was du zu dem Thema hältst, von dem Thema hältst, damals?
Ich habe erstmal im Kalender geguckt und habe gesehen, dass heute wieder ein besonderer Tag ist, an dem wir dieses Thema bearbeiten. Denn heute ist Halloween. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, ob du das mit Absicht gemacht hast, ob du dir dabei was gedacht hast.
Da finde ich jetzt irgendwie nicht so eine richtige Verbindung, ehrlich gesagt, zu den deutschen Botschaften und Halloween. Aber ne, deutsche Botschaften ist ja schon ein sehr spezielles Thema. Ich fand das total spannend. Du fandest ja dann auch direkt spannend. Aber ja, ist dir da irgendwas durch den Kopf gegangen damals? Weißt du das noch?
Außer zu Halloween, dass die deutschen Botschaften vielleicht auch mal Geisterschlösser sein könnten. Nein, ich habe natürlich sofort drüber nachgedacht und überlegt, was dieses Thema bedeuten könnte, wie wir an das Thema rangehen, was wir für Fragen stellen. Aber ich komme ja aus einer wissenschaftlichen Richtung, wo wir eigentlich jede menschliche, alles, was Menschen hinterlassen, als Text interpretieren und sagen, wir können das auch wieder erschließen. Von daher gesehen kannst du mir eigentlich mit jedem Thema kommen.
Sehr gut. Und das Schöne ist, heute sitzt zum zweiten Mal unser Gast bei uns. Und das macht auch irgendwie, ist was Besonderes und ist immer eine schöne Atmosphäre. Wir gucken ihr in die Augen. Sie lächelt mich jetzt auch gerade an und ich stelle sie vor, oder?
Ich würde sagen, wir warten erstmal kurz auf Karl.
Ja, Carlito?
Ja. Gut. Ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal Karl seine Fragen stellen zum Thema Deutsche Botschaft und wie er sich das jetzt, wie er das jetzt interpretiert.
Gibt es im Jahr 2070 noch deutsche Botschaften? Und wenn es dann neue Gebäude gibt, wie werden sie aussehen? Wird es im Metavers auch Botschaften geben? Und wann gibt es das erste Botschaftsgebäude der Menschen auf dem Mars? Was muss ich tun, um dort Botschafter zu werden?
Also das war Karl, die Stimme der Zukunft.
Und jetzt stelle ich unseren Gast heute vor. Und zwar ist das Dr. Christiane Fülscher und sie ist Architektin und Kunsthistorikerin. Sie forscht und lehrt zu Architekturtheorie und Geschichte seit 1800. Ihr Fokus ist dabei auf die moderne Bewegung und Nachkriegsmoderne in Ost- und Westeuropa sowie die kultur- und gesellschaftspolitische Relevanz von Architektur gerichtet. Vor ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit hat sie in verschiedenen Architekturbüros im In- und Ausland gearbeitet. Im Juni 2021 erschien ihre Dissertation Deutsche Botschaften im Jovis Verlag mit dem Untertitel Zwischen Anpassung und Abgrenzung. So sind wir auch auf sie aufmerksam geworden. Liebe Christiane, es ist wunderbar, dass du hier bist.
Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Gibt es noch etwas, was wir über dich wissen müssen, was ich nicht jetzt erwähnt habe?
Nö.
Okay, sehr gut.
Also ich finde es auch ganz toll, dass du jetzt hier sitzt und wir uns anschauen können. Das ist irgendwie doch nochmal, finde ich, was ganz anderes, als nur eine Stimme auf dem Kopfhörer zu haben und keine Mimik zu sehen. Vor allen Dingen, wenn das so ein gewinnendes Lächeln ist, was ich gerade sehe. Eva, du möchtest doch bestimmt jetzt was fragen, oder?
Natürlich. Und zwar würde ich gerne erstmal mit was ganz Grundlegendem beginnen. Wir reden ja über Botschaften und Repräsentationsgebäude, ne? Und du hast ja in deiner Dissertation dich mit unterschiedlichen Repräsentationsgebäuden beschäftigt. Das sind Botschaften, das sind Konsulate, Generalkonsulate, Gesandtschaften. Das musste ich tatsächlich wirklich erstmal nachgucken, was das ist. Vielleicht können wir ganz kurz mal diesen Typus durchgehen. Was ist eigentlich was und welches Gebäude hat eigentlich welches Ziel?
Das ist schon eine ziemlich komplexe Frage.
Es dauert jetzt eine Stunde, die zu beantworten, oder? Das ist das ganze Buch.
Ja. Nein, also tatsächlich ist es so, dass Botschaften eigentlich die diplomatische Vertretung ist, die ein Land im anderen Land einrichten kann oder errichten kann. Also man sagt auch häufig, eine Botschaft wird errichtet und nicht eingerichtet. Und das hat noch nicht mal was mit dem Gebäude zu tun, sondern das ist allein die Funktion oder die Nutzung, wollen wir das mal eher so benennen. Und Konsulate sind ein Teil der Botschaft. Nun ist es so, dass bis eine Botschaft installiert wird, bestimmte Schritte ab erstmal vonstatten gehen oder auch erstmal gegangen werden, die Beziehungen zwischen zwei Staaten so langsam festigen. Und ein Konsulat ist im Prinzip dafür da, dass, also das ist schon eine sehr spezielle Frage in der Außenpolitik. Ich hoffe, ich kann sie auch richtig beantworten. Also zumindest Visa-Angelegenheiten werden im Konsulat betreut. Also das ist die Anlaufstelle, das Konsulat ist die erste Anlaufstelle auch für Ausländer, die zum Beispiel ein Visa haben möchten für die Bundesrepublik oder auch für die Deutschen im Ausland, die dann speziell, um ihre Pässe zu verlängern, zu wählen und so weiter.
Könnte man quasi sagen, die Botschaften sind sowas wie diese Länderrepräsentanz oder auch für die Lobbyarbeit von den Ländern und die Konsulate sind eher so die Anlaufstellen der Bürger des jeweiligen Landes. Also so ein bisschen, oder ist das zu kurz gesprungen?
Nein, also die Botschaft ist die Repräsentanz an sich. Also eine Botschaft zu errichten heißt oder kommt ja von Botschafter senden, eine Botschaft versenden. Botschafter sind schon von Beginn an diejenigen, die den Oberst oder das oberste Staatshaupt im Ausland repräsentieren. Und die Botschaft selber ist der Amtssitz des Botschafters. Dazu gehört einmal die Residenz und die Kanzlei. Und in der Kanzlei kann das Konsulat eine Abteilung sein. Und ja.
Es gibt ja auch den Begriff der Auslandsvertretung. Ja. Und eine Botschaft ist immer eine Auslandsvertretung, aber nicht jede Auslandsvertretung eine Botschaft, so wie ich das verstanden habe.
Genau.
Ich habe jetzt mal überlegt, seit wann es überhaupt Botschaften gibt. Ich habe in deinem Buch viele Botschaften gefunden, habe gesehen, das ist also im 19. Jahrhundert wurden viele Botschaften im Ausland errichtet. Gibt es denn sowas wie eine initiale Botschaft, eine erste deutsche Botschaft im Ausland? Weißt du, welche das war? Gibt bestimmt eine erste, aber...
Ja, das ist ganz klar. Die erste deutsche Botschaft wurde in... der erste Neubau. Reden wir mal von dem ersten Neubau. Das ist der in Konstantinopel. Es ist die mit der Reichsgründung 1871 werden erst deutsche Botschaften im Ausland notwendig. Also und dann werden bestimmte Institutionen, die es schon vorab gab. Also es gab schon eine preußische Botschaft. Die wird dann umgewandelt in eine deutsche Botschaft. Aber vorher gab es halt keine deutsche Botschaft.
Weil es Deutschland nicht gab in der Form.
Genau.
Und warum Konstantinopel?
Ah ja, stellt. das könnt ihr gern schneiden.
Du, das macht nichts. Warum?
Ja, das ist, warum Konstantinopel natürlich ist, geht es immer um politische Beziehungen. Es geht immer darum, bestimmte Beziehungen zu festigen und wo, in welchem Land bietet sich die Möglichkeit, zunächst bestimmte, oder braucht man zum Beispiel ein Bauwerk, das repräsentiert, was man auch als Staat nach außen ausdrücken möchte. Also ein Neubau einer Botschaft heißt ja immer, dass man etwas von seinem eigenen Land im Ausland zeigen möchte. Und früher ist es eher so gewesen, dass man sich dass vor allen Dingen Paläste gewählt worden sind, die schon vorhanden waren. Und wenn es die aber nicht gab, also es sind ja auf solche Bauten, es ist ja ein enormer Druck, es ist ja nicht nur das, ich sage jetzt mal Deutschland oder das Deutsche Reich oder die Bundesrepublik oder die DDR im Ausland jeweils eine Repräsentanz hat, sondern es sind viele Länder. Es gibt vor Ort den diplomatischen Korps, das ist im Prinzip die Gesellschaft der Diplomaten vor Ort oder die Gemeinschaft der Diplomaten vor Ort.
Ich habe mich nur gewundert, warum es Konstantinopel war. ich hätte, wäre auf alles Mögliche gekommen, Brasilien, Deutsch-Südwest, das, also Afrika, irgendwelche fernen Länder, in denen Deutschland natürlich auch Absichten pflegt, die nicht unbedingt von einer gleichwertigen wirtschaftlichen Beziehung zeugen. Ja, ja, deswegen habe ich mich gewundert, warum es Konstantinopel war.
Na, da sind wir wieder eigentlich an... Bei eurer ersten Frage, es gibt viele Auslandsvertretungen, aber nicht alle sind eine Botschaft. Die Botschaft hat den höchsten Rang. Darunter kommt die Gesandtschaft und das Konsulat ist halt ein Teil davon. So. Und Deutsche Reich, also es ist eine Hierarchie, das Deutsche Reich pflegte nur zu bestimmten Ländern den Austausch von Botschaftern. Dazu gehörte St. Petersburg, es gehörte London dazu, Paris, und eben auch Konstantinopel. Konstantinopel war sehr, sehr wichtig. Also wir denken ja jetzt an das Osmanische Reich. Das war ja nicht Türkei damals, sondern das große Osmanische Reich, wo man natürlich auch wirtschaftliche Interessen pflegte. Und man wollte, also wir denken an die Bagdadbahn zum Beispiel, die damals auch initiiert worden ist. Und also das ist nicht nur das, aber es sind viele... Eine Botschaft ist einmal die diplomatischen Beziehungen, aber da spielt ja auch ganz viel mit Handel hinein.
Aber eben auch tatsächlich geht es um eine Beziehung und nicht um einen kolonialen Anspruch. Ja, deswegen hatte ich erstmal vermutet, bevor ich in deinem Buch gelesen habe, wie Botschaftsgebäude, was sie überhaupt für eine Aufgabe haben, eher vermutet, dass so ein kolonialer Anspruch in der Repräsentation auch dahinter steht.
Naja, der Austausch von Botschaftern erfolgt ja immer auf Augenhöhe. Also, und wenn ich sage, ich habe einen kolonialen Anspruch, habe ich nicht die Augenhöhe, sondern dann ist es ein anderes Verhältnis. Aber der Austausch von Gesandten ist natürlich auch auf Augenhöhe. Also das, was du mit Brasilien meinst oder mit China, da sind Niederlassungen installiert worden, also über die ich ja auch zum Teil spreche, über Neubauten dort. Aber die haben natürlich den kolonialen Charakter dahinter.
Und die Botschaft in Konstantinopel, die sieht ja eigentlich aus wie ein Schloss.
Ja, natürlich. Das hat viele Gründe. Das eine ist, dass sich die Bauaufgabe Botschaft natürlich auch aus dem Schlossbau entwickelt, beziehungsweise aus dem Hotel Particulier. Das ist das Stadtpalais des höfischen Adels in Paris. Und das hat eine bestimmte Bauform und hat schon immer das vereint, dass man zum einen Räume hat zum Repräsentieren und zum Wohnen, die dann bestimmt eine bestimmte Aufteilung hatten. Und das war ideal für Botschaften. Und die sind solche Bauwerke, also wir haben ja auch das Hotel Beauharnais, das immer noch in Paris, es ist immer noch die deutsche Botschaft, das genau das transferiert, dieses Repräsentieren des Botschafters, aber gleichzeitig ist es ja auch sein Wohnsitz. Also seine Residenz, das ist beides damit drin.
Das fand ich übrigens erstaunlich und war mir auch nicht so bewusst. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass am Anfang die Botschafter sich hauptsächlich aus dem deutschen Adel rekrutiert haben. Das lag irgendwie auf der Hand. Aber dass sie ja auch in den Gebäuden gewohnt haben, ich habe das irgendwie immer als Arbeitsgebäude und Verwaltungsgebäude der Botschaften gesehen. Aber nein, die residierten ja tatsächlich auch in den Botschaften. Und so sieht auch das Gebäude in Konstantinopel aus. Sollen wir das mal gerade beschreiben?
Ja,
Kannst du das so aus der Lameng?
Ja, das geht. Also die Botschaft in Konstantinopel sitzt oben auf dem Berg, relativ repräsentativ, von weit sichtbar. Was man nicht so genau weiß, ist, dass die Botschaft vorher für einen anderen Ort geplant wurde und dorthin versetzt, also das Grundstück wurde dann versetzt und es gab auch zwei verschiedene Architekten, die dafür geplant haben. So, der eine hatte den Rohbau fertiggestellt, ist dann verstorben und der zweite hat das fortgesetzt. Und die Botschaft in Konstantinopel vereinigt schon einige Elemente, gerade die Verwaltung, die Kanzlei ausmacht und die Repräsentation im Obergeschoss. Also das eine ist im Untergeschoss, also die Verwaltung ist eher im Untergeschoss und die Repräsentation im Obergeschoss, das kommt auch aus der historischen Architekturgeschichte mit der Belle Etage, die eher im Obergeschoss immer ist. Also die Repräsentationsräume sind oben. Wir haben einen quaderförmigen Bau, der oben auf dem Berg steht, der ist zur Straße hin. Nicht so, also hat er 3-4 Geschosse, ich habe es jetzt nicht ganz so vor Augen. Und das zum Hang, also am Hang steht es, auf der anderen Seite sind es wesentlich mehr, weil es einen sehr, sehr großen Unterbau gab, um das zu unterfangen. Und dadurch wirkt es aber von der Meerenge wesentlich größer, als es oben von der Straße hin wirkt. Und das ist eigentlich so ein typischer Bau auch aus der Zeit mit Fassaden, Gliederung, es ist ein historistischer Bau, der natürlich dann auch die ganzen Elemente hat, wie ein Altan, wo man vorfährt. Was ein bisschen schwierig war, ist die Zugänglichkeit durch das Grundstück und dadurch ist es so ein bisschen verschoben, es ist seitlich zugänglich und man hat auf der einen Seite ein sehr repräsentatives Treppenhaus, über das man dann hochgeht in die Belle Etage und dann in den unteren Bereichen die Büroräume.
Gab es da dann noch diesen Saal mit dem Thron, der quasi nicht besetzt werden durfte, quasi in Erinnerung an den Kaiser?
Ja. Ja, ihr sprecht da an einen Punkt an, den ich auch beschrieben habe in meiner Arbeit. In jeder Botschaft gab es einen Thronsaal und in diesem Thronsaal gab es ein Podest mit einem Thron und immer wenn der dieser Thron symbolisiert im Prinzip die Anwesenheit des Herrschers, in diesem Fall des deutschen Kaisers, der aber natürlich nicht präsent war.
Mhm. So. Und da durfte kein anderer sitzen, nehme ich an.
Natürlich nicht.
Ich habe auch mal die Zahlen parat. Also es sind ja 170 Auslandsvertretungen, mit denen du dich beschäftigt hast in deiner Dissertation. Davon sind 34 Botschaften, 31 Gesandtschaften, 33 Generalkonsulate und 70 Konsulate. Ja, also total spannend. Sieht man natürlich auch, wie wenig Botschaften quasi eigentlich anteilmäßig dabei sind. Und ich hatte auch mal rausgesucht für mich, was so die ältesten sind. Und das war natürlich Konstantinopel, Wien, aber dann auch gleich Asien mit Peking und Tokio, St. Petersburg, Washington, Rom, Vatikan, Angora, Ankara, London. So, also das fand ich ganz interessant. Hätte ich auch, ehrlich gesagt, anders erwartet. Aber natürlich muss man sich in die Geschichte der damaligen Zeit versetzen. Das ist natürlich, das ist dann so. Insgesamt ist es ja so, du hast ja das wunderbar aufgeteilt in deiner Dissertation und hier wirklich die Empfehlung für das Buch. Also es lohnt sich sehr, das zu lesen. Man nimmt wahnsinnig viel mit, dass du das in unterschiedliche Epochen ja aufgeteilt hast. Ne? Und du fängst ja quasi an mit den Grundlagen, mit der Entstehung dieses Bautyps um 1900. Da ist dann Albert Kortüm auch erwähnt mit seinem Handbuch. Ja, und dann fängt ja das Deutsche, also sind wir im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918 und dann haben wir eben diese Palastarchitektur, über die wir eben gesprochen haben. Dann kommt die Weimarer Republik. Da ist ja ein bisschen eine andere Architektur en vogue gewesen, beziehungsweise war dann vielleicht die Wichtigkeit nicht mehr so hoch. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Naja, auch schon im Deutschen Kaiserreich gibt es ja Veränderungen. Also 1871 ist einfach auch noch eine andere Zeit als 1913-14, als Peter Behrens die kaiserlich-deutsche Botschaft in St. Petersburg errichtet. Und gerade an dieser Botschaft kristallisiert sich ja auch so eine Veränderung des Staates heraus, also des deutschen Staates. Also Behrens versucht mit dem Neubau auch eine bürgerliche Architektur reinzubringen, aber auch noch mit repräsentativen Formen, was aber auch auf den Widerstand oder sagen wir mal so auf den Unmut des Repräsentanten, also des Botschafters, der von Graf von Pourtalès stößt, der nicht zufrieden ist mit der Ausstattung, die ist ihm nicht repräsentativ genug, die Lampen sind zu hell oder es ist viel, also Behrens benutzt viel in den Innenräumen an Elementen, die diese Wirtschaftskraft des Deutschen Reiches kurz nach 1900, also nach der Jahrhundertwende, repräsentieren. Und Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es aber so, dass das Deutsche Reich, es ist ja immer noch das Deutsche Reich, einfach vor veränderten Verhältnissen steht. Also du hast eben gerade die Botschaft in Wien angesprochen. Es ist einfach klar, die Wiener Botschaft wird weiter verwendet. Das ist der zweite Neubau überhaupt im Deutschen Kaiserreich. Aber dieser Bau muss innerlich umgebaut werden, weil die Mitarbeiter der Botschaft keinen Platz mehr finden in Wien für ihre als Wohnung. Das heißt, man verändert die Repräsentationsräume auf ein Minimum. Der Botschafter muss, obwohl das ja immer noch aus dem Adligen Haus ist, muss seine Bedürfnisse einschränken, damit die Mitarbeiter unterkommen können. Und das ist eigentlich das ist der große Unterschied. Die finanziellen Möglichkeiten der Weimarer Republik sind sehr, sehr begrenzt. Und das spiegelt sich dann auch natürlich im Botschaftsbau wieder, weil man das nutzt, was man hat. Also das haben wir auch im Deutschen Reich, dass die Staatsbauten, die vorhanden sind, die Repräsentationsbauten für den Staat weiterhin genutzt werden und modifiziert werden. Und es wird jetzt nicht direkt neu gebaut. Neu gebaut wird die Botschaft in Ankara. Damit sind wir wieder bei Konstantinopel so ein bisschen, weil die Hauptstadt der Türkei nach Ankara verlegt wird. So, und dort, um als junge Weimarer Republik auch das mitzutragen und zu sagen, wir erkennen euch als Staat an, ist das natürlich auch eine Geste zu sagen, wir bauen auch eine neue Botschaft vor Ort. Und das ist der einzige Neubau der Weimarer Republik im Ausland.
Ich finde, man sieht sehr schön in deinem Buch auch dargestellt, dass mit der Veränderung von Deutschland diese Botschaftsgebäude das immer repräsentieren. Also jeder Change, jede Zäsur im Auftritt in der Kultur von Deutschland, in der Politik, bildet sich ja in den Botschaftsgebäuden ab. Und ich würde gerne nochmal auf Peter Behrens zurückkommen. Für alle, die vielleicht nicht ganz so architekturbewandert sind, sollte man vielleicht mal kurz sagen, wer das ist. Peter Behrens ist sozusagen ein Vorläufer, man sagte es auch, der Begründer des Industriedesign. Peter Behrens hat sehr funktionalistisch schon gedacht. Also nicht umsonst haben Leute wie Mies van der Rohe und andere Bauhausschüler bei ihm im Architekturbüro zunächst gelernt. Peter Behrens hat dieses sagenumwobene AG-Gebäude in Berlin gebaut. Er war ein universeller Designer und kein reiner Architekt. Er hat Schriften entwickelt, die sehr funktionalistisch waren. Sehr funktional war. Er hat auch hier in Frankfurt viel gebaut. Zum Beispiel die Farbwerke Höchst, da ist das Repräsentationsbacksteingebäude von ihm. Hier im Osthafen, wo wir gerade sind, sind ein paar Häuser weiter, wenn wir die Straße weiterfahren, die Gaswerke, die er gebaut haben. Das sind wunderschöne Backsteingebäude, die wahnsinnig streng und funktional sind und trotzdem irgendwie monumental sind. Ja, die haben eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung. Und eben dieses Gebäude, diese Botschaft in St. Petersburg, wenn ich könnte, würde ich ihn gerne mal interviewen, wie er da rangegangen ist. Weil er hat eine Riesenklammer hingekriegt. Er hat einerseits ein monumentales, repräsentatives Gebäude gemacht. Er hat klassizistische Elemente aufgenommen, die eigentlich ja schon sozusagen seinem Denken eigentlich nicht mehr unbedingt entsprochen haben müssen. Ja, also diese Säulenfront, das Monumentale, ja, das findet man in den anderen Gebäuden auch. Aber dieses klassizistische, herrschaftliche in der Form aufzunehmen, ich glaube, das war eine Konzession. Und vermute, dass er über diesen Weg, diesen schon sachlichen Ansatz, ich weiß nicht, von neuer Sachlichkeit kann man natürlich noch nicht direkt sprechen, aber es ist schon durch die funktionale Herangehensweise, haben wir da auch schon einen sachlichen Ansatz. Vor allen Dingen, wenn man hört, wie es innen ausgesehen hat. Ja, da waren keine Troddeln, da war kein Pomp, da war kein Plüsch.
Naja, Troddeln und Pomp nicht, aber es war schon sehr, sehr dekoriert. Also das ist schon, es ist natürlich weniger als vielleicht in vorherigen Zeiten, aber es ist schon auch noch viel. Also er spielt nur sehr mit Farben, mit Material, mit Elektrizität ist halt bei ihm auch ein Faktor in dem Fall. Und was man bei Peter Behrens natürlich wissen muss, er hat ja auch für die AEG ganz viele Produkte designt. Also er ist ja, eigentlich ist er ja Typograf und hat über der Mathildenhöhe sich immer weiter gebildet und auch dort gebaut. Und das ist so typisch für die Zeit bei ihm, dass er eigentlich alles kann und sich auch immer weiterentwickelt.
Also ein Renaissance-Mensch. Nein, also man nennt ihn ja den Vater des Industriedesigns
ja,
auch.
Sicher, ja, sicher. Also dass er jetzt so klassizistisch baut, er versucht ja die Idee des Klassizismus umzusetzen und das, was da ist er aber nicht alleine in der Zeit. Und das ist ja dieses Funktionale, was du angesprochen hast, steckt ja auch in dem Klassizismus drin. Und viele Architekten greifen in der Zeit oder gucken zurück auf den Klassizismus, auf den letzten Stil, wo der noch in sich komplett geschlossen war. Und nicht wie im Historismus, dass man sich etwas aus der Neorenaissance oder aus der Renaissance nimmt, etwas aus dem Barock nimmt. Und der Klassizismus war aber ein in sich geschlossener Stil und da wollte man ja anknüpfen. Und das macht er vor Ort in St. Petersburg auch. Das Besondere an St. Petersburg ist einfach, dass er es schafft, genau diese unterschiedlichen Funktionen von Repräsentation und Verwaltung in einem Gebäude an einer sehr komplizierten Straßenecke zu vereinigen. Und durch diese Fassade von dieser, das sind Kolonnaden im Prinzip, die sich zur Isaakskathedrale drehen, obwohl es ein Grundstück ist, ein spitzewinkliges Grundstück ist, das über Eck geht. Und er schafft was sehr Repräsentatives vor Ort, was sehr Monumentales, was aber in der Formsprache sehr reduziert ist. Also es ist eher das Material, das monumental wirkt. Das ist weniger die Form. Und diese Fülle im Innenraum, das ist ja aus unserer Sicht, ist es viel. Aber für die damaligen Verhältnisse ist es eigentlich eher reduziert.
Wenn man sich an kaiserliche Einrichtungen erinnert, dann, also wie gesagt, ohne Sinn und Verstand wurden ja Trotteln und Plüsch und Pomp überall verteilt, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, dann ist es schon, finde ich, reduziert. Was ich auch toll finde, ist, dass er alles angeblich handverlesen selber ausgesucht hat. Er hat jede kleine Statue, er hat jedes Bild, er hat alles selbst ausgesucht und platziert, ja. Und das finde ich auch sehr ungewöhnlich.
Ja, das ist alles aus einer Hand. Also das ganze Konzept von Außenraum und Innenraumgestaltung ist aus einer Hand. Und das merkt man an dem Bauwerk.
Und was bedeutet es jetzt, so jemanden zu beauftragen? Das ist ja das, was ich auch interessant finde dabei.
Für die Deutsche Botschaft. Das ist natürlich für das Auswärtige Amt ein Wagnis, weil natürlich weniger Austausch vielleicht stattfindet. Also man merkt es ja daran, wie die Kritik nachher aufkam für das Bauwerk, dass sich manche übergangen fühlen. Also wir haben einen sehr starken Künstler dort vor Ort, der seine Idee von Anfang bis Ende natürlich auch mit Kompromissen immer fortführt. Und dann gibt es aber bestimmte Vertreter, die sich da nicht wiederfinden, was die einfach aus einem anderen
Mindset, würde man heute
ja,
sagen.
Ja, aus einem anderen Mindset, aber die auch aus einer anderen Sozialisation kommen. Also das darf man nicht vergessen. Das sind der Adel hat einen anderen Hintergrund als ein Architekt. Also und das ist ja, man vergleicht sich ja auch dann immer mit den anderen. Und da sind wir wieder beim diplomatischen Korps. Also es ist nicht nur der deutsche Diplomat vor Ort, sondern es sind ja auch die anderen. Und die gucken ganz genau, was da vor Ort entsteht. Und natürlich guckt auch das Land, in dem das Bauwerk entsteht, guckt ganz genau die Bevölkerung, die anderen Diplomaten, der Staat. Alle schauen genau auf dieses Bauwerk und das macht es halt auch so politisch aufgeladen.
Eine kurze Frage. Ist es denn so, wenn man eine Botschaft plant, dass man sich in der Regel das Grundstück und das Bauwerk selber aussucht oder kriegt man etwas zugeteilt oder ist beides der Fall?
Ist beides der Fall.
Wir haben ja jetzt geschichtlich, sind wir ja in der Weimarer Republik gewesen. Danach kam ja der Nationalsozialismus, also eine Zeit, die ja Architektur, Stadtplanung wahnsinnig in den Vordergrund gehoben hat mit Albert Speer und, ne, also da haben ja viele Veränderungen auch stattgefunden. Ich meine, es war doch die Botschaft in London, die auch dort eine große Rolle gespielt hat. Vielleicht, was war denn da? Also gibt es etwas, was da typisch war für diese Zeit? Kann man das sagen?
Nein, die Botschaft in London ist nicht typisch, aber es ist so, dass die Botschaft in London ein Umbau ist.
Ja.
Und dort wurden mehrere Häuser im Innenraum verändert.
Von Albert Speer damals.
Von Albert Speer im Auftrag von Ribbentrop.
Mhm.
Und er hat, die Fassade ist aber gleich geblieben. So, und Albert Speer war aber bei allen späteren Projekten nicht mehr dabei. Man muss sagen, der Nationalsozialismus hat keinen Neubau einer Botschaft im Ausland verwirklichen können, aber hat viele Projekte gehabt. Und es waren erst kleinere Projekte wie in Shanghai und später aber, oder auch da kommen wir auf Ankara nochmal zurück, denn in der Weimarer Republik ist ja in Ankara die Botschaft gebaut worden, aber ohne Residenz. Und am höchsten Punkt wurde die Kanzlei gesetzt und nicht die Residenz als Wohnsitz des Botschafters. Das ist eine Verschiebung, die auch eindeutig widerspiegelt, was das Politische oder die politische Veränderung in dem Staat ausmacht. Und jetzt wurde ein Wettbewerb im Nationalsozialismus ausgelobt für den Neubau der Residenz, die noch höher gesetzt worden ist. Und das war ein Wettbewerb, den Konstantin Gutschow gewonnen hatte. Und da ist es tatsächlich so, dass da wieder ein anderes Gesellschaftsbild auch in diesem Bauwerk sich widerspiegelte.
Mhm.
Und ja.
Wie ist das denn, wie stelle ich mir denn praktisch diesen Weg vor, wie so ein Gebäude entsteht? Wer sagt denn jetzt, ach, in Abu Dhabi, da brauchen wir eigentlich mal eine Botschaft? So, wer sagt das denn? Und wie geht das denn los? Wo wird das ausgeschrieben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas so Wichtiges wie ein Botschaftsgebäude über eine normale Ausschreibung vergibt den Auftrag, ja, weil da geht's ja nicht nur darum, wer macht's günstiger, sondern da geht es ja vor allen Dingen darum, dass der Architekt eigentlich der Bedeutung des Staates und des kulturellen Zustandes Ausdruck verleihen muss.
Die Frage ist, über welche Zeit wir sprechen. Also heute gibt es Wettbewerbe für Botschaftsbauten, die meistens sind es eingeladene Wettbewerbe, selten sind es freie, aber die gibt es ja ohnehin nicht mehr so viel. Wird der beste Entwurf von einer Jury ausgewählt. Und in dieser Jury ist sowohl das Auswärtige Amt wie andere Architekten auch und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und viele andere vertreten. Und die entscheiden, wer dann den schönsten Entwurf gemacht hat. Also schön, den besten Entwurf, der am besten passt. Das ist in der Vergangenheit anders gewesen. Zum Teil wurde halt gezielt ein Architekt beauftragt. Zum Teil gab es auch Wettbewerbe. Und zum Teil wurde gar nicht mit einem deutschen Architekten gearbeitet, sondern häufig ist es auch ein ausländischer Architekt, der da gearbeitet hat. Und ihr hattet aber auch die Frage gestellt, wer macht die Initialzündung für das Bauwerk? Das ist auch ganz unterschiedlich. Mal ist es einfach das Bedürfnis, dass man vor Ort kein Bauwerk findet, was den Ansprüchen gerecht wird oder dass alles bedient, was man benötigt. Mal ist es so, dass das Land, in dem man eine Botschaft hat oder eine errichten möchte, gesagt, ihr müsst aber Neubau setzen. Und das ist ganz unterschiedlich. Also manche Länder richten oder haben diplomatische Viertel eingerichtet. Und da musste jedes Land sich ein Grundstück kaufen und dort neu bauen. Also in Brasilia ist es natürlich klar, da war nichts. Das heißt, man muss vor Ort bauen, wenn man eine Botschaft vor Ort haben möchte.
So richtig in mein Bewusstsein ist Botschaft als Gebäude gedrungen. Da kannte ich dein Buch noch nicht, als ich vor 2 Jahren in Abu Dhabi in der Botschaft einen Termin hatte. Und ich fuhr mit dem Bus nach Abu Dhabi, landete an einem enormen, riesigen, brutalistischen Bahnhof an, in einem furchtbaren öffentlichen Toilettengrün. und habe dann schon, als ich diesen enormen Bahnhof gesehen habe, gedacht, also ich hatte enorme Erwartungen auch, was die Botschaft, die deutsche Botschaft anbelangte. Und die war in einem Bürogebäude, was ein Einkaufszentrum angegliedert war und war da einfach so, es hätte auch ein IT-Unternehmen sein können in Hanau oder sowas. Und ich hatte mir sowas Monumentales vorgestellt. Ich habe mir irgendwie einen repräsentativen Bau vorgestellt. Ich war so enttäuscht, als ich durch das Einkaufszentrum lief, um dann irgendwie am Rande die deutsche Botschaft zu entdecken. Also Botschaft, ich finde, das ist vom Wort her und von der Erwartungshaltung auch eben genau damit verbunden, dass man denkt, es muss doch irgendwie vermitteln, was ist das für ein Land, das es vertritt. Das Gebäude.
Ja.
Warum ist das nicht mehr so?
Nein, das ist örtlich abhängig. Das müsstest du das Auswärtige Amt fragen, warum sie gerade in Abu Dhabi.
Kein schönes Beispiel für eine Botschaft.
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Gerade in Abu Dhabi, ja, in diesen Ländern, wo Gebäude so wichtig sind, ja.
Es gibt ja noch eine Zeit, die ganz spannend war. Und das war, als Deutschland geteilt war. Also deswegen, das war ja auch, glaube ich, ich hatte das Gefühl, das war eine Zeit, die lag dir auch sehr am Herzen sozusagen. Was ist denn da passiert?
Na, letztendlich ist das mein Schwerpunkt. Ja. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir zwei deutsche Staaten haben. Zwei deutsche Staaten heißt im Prinzip auch zwei deutsche Botschaften. So, und das war aber lange nicht so. So, und mich hat daran gereizt, dass sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die DDR über die Botschaften versucht haben, einerseits ihre Reputation wiederherzustellen, zum anderen aber auch, um wieder ihren Einflussbereich, Einflussbereich klingt ein bisschen komisch, aber wieder in ihren Fuß zu fassen in der Welt. Also so kann man das eigentlich eher formulieren. Und da sind aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen gegeben, weil die Bundesrepublik mit dem Marshallplan ganz andere Voraussetzungen, also finanzielle Möglichkeiten hatte und auch mehr protegiert worden ist von den westlichen Alliierten als jetzt die DDR, die natürlich auch relativ schnell von Moskau oder unter dem Protégé von Moskau diplomatische Beziehungen zu den sozialistischen Staaten aufbauen konnte, aber nicht drüber hinaus. Und dafür hat auch die Bundesrepublik wieder gesorgt durch die Hallstein-Doktrin. Die Hallstein-Doktrin besagt, dass die Bundesrepublik ihre diplomatischen Beziehungen zu einem Staat abbricht, sobald dieser diplomatische Beziehung zur DDR aufgenommen hat. Also es ist eine Nicht-Anerkennungspolitik, die dazu geführt hat, dass die DDR sehr lange isoliert war und keine internationalen Beziehungen weltweit knüpfen konnte. Und das war bis 1972, bis zum Grundlagenvertrag.
Du sagtest zwei Staaten, zwei Botschaften. In welchen Städten waren denn zwei Botschaften?
Eigentlich nur in Moskau in der Zeit. Natürlich, also es ist tatsächlich so, dass die Bundesrepublik die Hallstein-Doktrin initiiert hat, um keine zwei Botschaften weiterzuhaben, nachdem sie selber aber auch in Moskau eine Botschaft errichtet oder Botschafter ausgetauscht hat mit Moskau oder mit der Sowjetunion.
Ich fand das vorhin sehr schön, als du die Botschaft in Konstantinopel beschrieben hast. Kannst du die beiden Botschaften in Moskau beschreiben, die der DDR und die von der Bundesrepublik?
Ja, die sind ja sehr unterschiedlich, die sind ja auch sehr spät. Also der DDR ist ein brutalistischer Bau, ist einer der wenigen brutalistischen Bauten der DDR überhaupt. Und es ist ein Projekt, das mit einem örtlichen Kombinat errichtet worden ist. Und es ist, steht am Nevsky-Prospekt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und es ist ein großer, es sind mehrere Kuben, die aneinander gefügt worden sind. Also es ist sehr groß, monumental, Beton. Und der Bau der Bundesrepublik ist ja erst in den 90er Jahren fertiggestellt worden. Und es ist so mehr so eine Stadt aus Klinker, die sich so einschmiegt in das Gelände.
Also in den 90ern fertiggestellt worden, als es die DDR bereits nicht mehr gegeben hat. Ja, also es gibt keine Koexistenz im Ausland, wo
Natürlich hatte die Bundesrepublik eine Botschaft, aber keinen Neubau.
Ja. Also mit dem eigenen Botschaftsgebäude.
Ja, und auch der Bau der DDR ist ja erst sehr spät fertiggestellt worden. Ist auch erst in den 80ern fertiggestellt worden, ja.
Hat sich ja kaum mehr gelohnt.
Gibt es ein Gebäude, was dich besonders fasziniert hat? Also hast du ja jetzt wirklich ganz, ganz viele dir angeguckt. Irgendwas, wo du, was dich berührt, fasziniert. Gibt es das oder sind das mehrere? Kann man das so nicht sagen?
Das sind mehrere Bauten. Also besonders fasziniert hat mich aber die Botschaft in Brasilia von Hans Scharoun. Und zwar ist das der erste Bau, der es schafft, über die Architektur die Residenz des Botschafters und die Kanzlei mit einer Architektursprache zu vereinigen. Also es sind die gleichen Linien, die fortgeführt sind. Man kann schon erkennen, wo welche Funktion angeordnet ist, aber es ist eine Einheit, die sehr, sehr aus der Landschaft herauswächst. Also er geht auch mit dem Stein auf das Gelände ein. Also es ist ein roter Stein gewählt worden, weil der rote Staub da immer alles eindeckt, wenn es Sandstürme gibt. Und was mich besonders bei Scharoun sowieso immer fasziniert, ist, dass er die Bewegung reinbringt. Also für ihn ist der Mensch immer Zentrum seiner Planung und die Bewegung, wie komme ich von A nach B in so einem Gebäude, das macht er immer sehr elegant und verknüpft die Räume miteinander.
Und du warst da, du hast es dir auch vor Ort angeguckt.
Ich war in Brasilia, aber nicht in der Botschaft.
Das ist aber schade.
Ja.
Du warst bestimmt auch neugierig, wie sie von innen aussieht.
Ja.
Hättest du mal deinen Ausweis irgendwie verlieren sollen.
Ja, das waren zwei andere Zeiten. So, aber was ich auch spannend finde, ist zum Beispiel die Botschaft in Budapest von der DDR. Das ist auch ein Bauwerk, das eigentlich viele Dinge vereint, die die DDR versucht hat, über die Architektur zu transferieren. Also es ist ein Bauwerk, das keine Residenz hat, sondern der Botschafter hat eine Wohnung in einem der Obergeschosse, aber es ist nicht der Repräsentationsbereich für die Empfänge, sondern es gibt eine zentrale Halle, die von der Straße ohne Stufen zu begehen ist. Also man kommt direkt ebenerdig rein und ohne Barriere und kommt dann relativ schnell in diese Halle, an die wieder weitere Räume anschließen, die auch zuschaltbar sind. Und dieser Raum ist multifunktional bespielbar, dadurch, dass dort die Gäste empfangen werden, also es können kleine Versammlungen stattfinden. Es ist aber auch für die Mitarbeiter offen, die dort vor Ort waren, dass man dort irgendwas macht. Und was auch besonders ist, ist immer die Verbindung von Architektur und Kunst. Also es gab eine sehr reiche künstlerische Ausstattung bei dem Bauwerk. Und die Botschaft ist von Heinz Grafunder entworfen worden und ich weiß nicht, ob euch der Name Heinz Grafunder was sagt.
Das ist und auch nicht von wann das Gebäude die Botschaft ist. Sag das bitte auch noch mal kurz.
Die Botschaft ist von 65 bis 68 und Heinz Grafunder hat dann nach dem Palast der Republik entworfen. Also ein Staatsbau, den ersten Staatsbau im Ausland und dann den Staatsbau Staatsbau im Inland, was ja auch ein Kulturpalast
in dem sich Ideologie im positiven Sinne widerspielt. Und in den 60er Jahren so Multifunktionsräume schon anzudenken, das ist auch schon was Besonderes, ne? Schon sehr weit nach vorne gedacht. Wir sprechen heute alle davon, dass die Räume multifunktional sein sollten und mehrfach Nutzen zugeführt werden.
Jetzt würde ich auch gerne, wir sind ja echt schon wieder am Ende vom Gespräch, diesmal ging es wirklich so schnell. Also Rosa, oder? Wahnsinn.
Die Uhr geht falsch.
Die Uhr geht falsch.
Heute sind doch die Uhren umgestellt
heute
worden.
Sind die, genau, das muss so sein. Es muss so sein, die läuft jetzt schneller. Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt so in die Zukunft guckt. Also viele Botschaftsgebäude sind ja jetzt so um die 90er entstanden. Werden jetzt gerade noch Botschaftsgebäude gebaut und wie siehst du die Relevanz von Botschaften für die Zukunft?
Also sicher, es werden immer wieder Botschaften gebaut. Wir haben auch jetzt gerade einen Neubau in Wien. Also die Wiener Botschaft wird jetzt zum dritten Mal neu gebaut. Und es ist natürlich, die Anforderungen an so eine Botschaft verändern sich. Also eine Botschaft ist ja kein Kaufhaus in Magdeburg, sondern es ist ein sehr Also das ist die Zugänglichkeit zu einer Botschaft ist ja nur bestimmten Gruppen immer möglich. Also manche Gruppen können in alle Bereiche rein, andere können dann zu Empfängen werden sie rein und andere schaffen es nur bis zum Konsulat und manchmal nicht mal bis dahin. Und die Sicherheitsanforderungen an die Botschaften, die haben sich so stark verändert. Und dadurch ist es auch notwendig, immer wieder auch mal eine neue Botschaft zu errichten, weil die alten Bauwerke den Anforderungen nicht mehr entsprechen. Dann gibt es aber auch Länder, in denen immer noch kein Neubau errichtet worden ist und man sagt, jetzt ist es Zeit, dass wir es mal schaffen. Oder es ist die Beziehungen sind so wichtig geworden, dass man sagt, jetzt müssen wir einen Neubau haben. Ja. Ja. Manche werden auch dann einfach abgerissen, auch wenn sie... Also da ist dann halt, also so wie in Wien, wo dann eher die Frage ist, was ist das Bauwerk noch? Also da ist da dann die Frage, ist das Bauwerk noch erhaltenswert oder ist es nicht? Also welche Kosten kommen auf einen zu? Das ist ein vielschichtiger Prozess da, der durch viele verschiedene Gremien geht, bis es dann soweit ist, ob was beibehalten wird oder nicht. Und die Relevanz, würde ich sagen, ist genauso groß wie eh und je. Also wir sehen es gerade in der Türkei, dass die Institution Botschaft oder Botschafter in diesem Fall ja immer noch ein politisches Mittel sind. Und deswegen sind auch Botschaften vor Ort immer noch wichtig. Und was natürlich, also dieser Sicherheitsaspekt ist natürlich ein entscheidender Faktor. Man ist vor Ort, man repräsentiert sein Land und ist aber auch gleichzeitig Zielscheibe für Aggressionen, die womöglich dem Land gelten. Also man ist stellvertretend dort für ein Land.
Ich glaube, wir haben auch alle noch in Erinnerung die schönen Bilder, als unser Außenminister Genscher den Deutschen verkündet hat, dass sie ausreisen dürfen. Da haben alle Botschaft irgendwie als ganz, ganz wichtigen Bau und Gebäude empfunden, weil er ja die Leute auch davor geschützt hat.
Genau. Ja. Und das ist ein schönes Stichwort, Rosa, weil das war eigentlich so das Zitat, was ich am Schluss verwenden wollte. Ja. Und zwar würde ich das jetzt einfach mal, das ist ja der Anfang deiner Dissertation. Ja. Und ich lese das einfach mal vor. Am Abend des 30. September 1989 trat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon im ersten Obergeschoss der Deutschen Botschaft in Prag und verkündete den tausenden DDR-Bürgern, die in den vorangegangenen Wochen auf dem Gelände der diplomatischen Vertretung im Palais Lobkowitz Schutz gesucht hatten, dass mit den Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechoslowakei eine Einigung zu ihrer Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland erzielt worden sei. Seine Rede auf dem gartenseitigen Balkon des Palais Lobkowitz, die den Anfang vom Ende der DDR markierte, ging in das weltweite kollektive Gedächtnis ein. Die Symbiose von Raum und Ereignis ist seitdem untrennbar.
Ja.
Toll.
Jetzt, Rosa, was hast du denn diesmal dabei?
Ich habe ganz kurzes.
Sehr gut.
Ganz, ganz kurzes. Und zwar von einem von mir sehr geschätzten Philosophen und Medientheoretiker, der sagte eins, und es ist auch sein Buchtitel geworden, das Medium ist die Botschaft. Das ist Herbert Marshall McLuhan gewesen.
Sehr schön. Und liebe Christiane, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Die Uhr ist falsch gegangen. Aber wir können die doch jetzt nochmal zurückstellen. Das ist doch heute erlaubt, oder? Und weitermachen.
Eine Stunde.
Wir können doch noch drei Stunden.
Dankeschön, dass
Dankeschön.
Du da warst. Ich habe noch viele Fragen an dich. Ja.